Professor Ole Hallesby musste einmal Radioandachten über Radio Oslo halten. Hallesby war seinerzeit einer der bekanntesten Theologen Norwegens, auch der Mitbegründer der Gemeindefakultät dort. Und zum Abschluss seiner Andacht sagte Hallesby: Liebe Hörer, es kann Ihnen passieren, dass Sie heute Abend wie immer ins Bett gehen und morgen in der Hölle aufwachen. Ich möchte Sie warnen. Es gab natürlich einen ziemlichen Sturm im Blätterwald. Leute haben angerufen bei diesem Sender. Was nimmt der Theologieprofessor sich da raus? Was behauptet der? Und dem Sender wurde das etwas unheimlich. Und er bat Hallesby: Sie müssen das klarstellen. Sind Sie bereit, nochmal vor das Mikrofon zu treten? Herr Professor, Sie müssen das klarstellen mit der Hölle. Ja, sagte Hallesby, ich kann das gern klarstellen. Ich komme nochmal. Und dann trat er einige Tage später wieder an das Mikrofon und sagte: Liebe Zuhörer, man hat mich gebeten, die Sache mit der Hölle klarzustellen. Ich will das gerne tun. Es kann Ihnen passieren, dass Sie heute Abend wie immer ins Bett gehen und morgen in der Hölle aufwachen. Ich möchte Sie warnen. Das war dann wirklich klar. Das Ereignis liegt Jahrzehnte zurück. Aber die Diskussion ist in unseren Tagen aktueller denn je. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, dass in Bremen im September bei der Maritimen Woche der Pastor der Martinikirche in einem Gottesdienst auch von der Hölle gesprochen hatte und dass nur Jesus Christus uns davor bewahren kann. Und diese klare Aussage rief dann die Tageszeitung Die Taz auf den Plan, die in einem Artikel die Predigt als Hass im Gottesdienst einstufte und dem Pastor ein aggressives Gottesverständnis vorwarf. Also er hat über die Hölle gepredigt und daraufhin hat die Taz sich des Themas angenommen. Inzwischen werden aber selbst in den Reihen der Evangelikalen immer wieder Stimmen laut, die behaupten, naja, man kann das mit der Hölle nicht so eindeutig sagen. Der bekannteste Sprecher dieser Richtung kommt aus dem Zusammenhang der Emerging Church, Rob Bell. Sein Buch Love Wins hat ziemlich viel Furore ausgelöst. Es ist in der deutschen Übersetzung immerhin in einem renommierten als ja, im weitesten Sinne evangelikal geltenden Verlag erschienen. Und unter der Übersetzung, das letzte Wort hat die Liebe über Himmel und Hölle und das Schicksal jedes Menschen, der je gelebt hat. Und da heißt es, die Liebe zwingt uns, einige der verbreiteten Geschichten, die als Jesusgeschichte ausgegeben werden, in Frage zu stellen. Eine dieser Geschichten erzählt das Kapitel, dass einige die Ewigkeit an einem Ort des Friedens und der Freude, Himmel genannt, verbringen werden, während der Rest der Menschheit für ewig Qual und Bestrafung in der Hölle erleiden wird. Vielen wurde vermittelt, dass diese Überzeugung eine Kernwahrheit des christlichen Glaubens sei. Aber diese Sicht ist nicht zwingend, schreibt Bell. Sie ist schädlich und sie untergräbt letztlich die Verbreitung der begeisternden Botschaft von Liebe, Frieden, Vergebung und Freude, die Jesus brachte und die unsere Welt so dringend braucht. Soweit Rob Bell in diesem Buch. Bell ist nur die Spitze des Eisbergs. Und natürlich treibt die Frage viele um und sie liegt auch zunächst mal nahe. Kann ein Gott der Liebe es zulassen, dass seine Geschöpfe auf ewig in die Hölle kommen? Letzten Sonntag hatten wir ja schon indirekt dieses Thema angerührt. Warum ist der Gott der Liebe, hatten wir gefragt, auch ein Gott des Gerichts? Wir hatten gesehen, Gott richtet in Gerechtigkeit am Beispiel des Jehu, jenes Generals, der im Auftrag Gottes die Dynastie des gottlosen und götzendienerischen Königs Ahab richten und austilgen sollte. Und wir haben mitverfolgt, wie Jehu sich diese Aufgabe angenommen hat. Und wir hatten auch den Grund dafür gesehen. Gott will Gerechtigkeit. Hatten wir gesehen, Gottes Gerechtigkeit gehört untrennbar zu seiner Heiligkeit. Gott übt seine Gerechtigkeit mit Geduld und Langmut. Er schlägt nicht sofort rein. Und am Ende hatten wir gesehen, und das hatte uns zum Abendmahl dann geführt, im Kreuz Jesu Christi triumphieren Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Im Kreuz Jesu Christi erfüllt Jesus hundertprozentig durch seinen Opfertod alle Forderungen der Gerechtigkeit Gottes. Er bezahlt mit seinem Leben für meine Schuld. Und darum treffen sich dort am Kreuz der Höhepunkt der Gerechtigkeit und der Gnade. Denn von dort aus, weil Jesus die volle Gerechtigkeit erwirkt hat, kann Gott dem Gnade schenken, der ihn darum bittet. Das geschieht am Kreuz. Gott richtet in Gerechtigkeit und er spricht den Gerecht, der an Jesus Christus glaubt. Er erklärt den für gerecht. Mal kommen, was wolle. Und darum hat Paulus immer wieder den Zustand der Christen als gerechtfertigt, als von Gott gerecht gesprochene bezeichnet. Nun, die Frage vom letzten Sonntag hat aber noch eine weitere Dimension, die wir heute ergänzen müssen. Nicht nur, warum ordnet Gott dieses Gericht an, sondern mehr noch, was wird aus den Menschen, die Gott aufgrund ihrer Schuld und aufgrund dessen, dass sie ihre Schuld nicht sich haben vergeben lassen, die Gott am Ende richten muss. Was wird aus unseren Zeitgenossen, die die Rettungsbotschaft von Jesus Christus ablehnen? Johannes 3, Vers 36 sagt, wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und wie gesagt, das Thema beschäftigt nicht nur uns. Die Taz hat darüber geschrieben. Und nächsten Samstag veranstaltet der Schweizer Bibelbund eine Tagung genau zu diesem Thema. Himmel und Hölle, wie ewig ist die Ewigkeit? Das beschäftigt uns. Ich werde dort auch zu sprechen haben und ich bin natürlich dankbar, dass wir die Frage heute schon vorbereiten können und dass das gut zur letzten Predigt passt. Und wenn Sie noch gute Gedanken für mich, für die Schweiz haben, bin ich immer dankbar, sie dann mitzunehmen und zu hören. Gottes Wort informiert uns über diese Frage sehr explizit, sehr klar, sehr ausdrücklich. Und dabei ist folgender Befund besonders bedeutsam. Kein anderer Sprecher der Bibel hat sich zu diesem Thema deutlicher geäußert, zugespitzter geäußert, drastischer geäußert als unser Herr Jesus Christus. Das ist so deutlich. Sie haben einige Beispiele von Texten vor sich, die auf Jesus Christus zurückgehen. Aus dem Markus-Evangelium Kapitel 9, aus Matthäus 25 und aus Offenbarung 20, die Verse 10 bis 15. Auch die Offenbarung hat ja Jesus Christus, Johannes, dem Apostel, diktiert. Das ist wirklich ein Text, den Jesus aus dem Himmel diktiert hat, gewissermaßen. Den er dem Johannes in einer Vision deutlich gemacht hat. Also auch Offenbarung sind letztlich Worte Jesu. Und wir schauen uns mal den ersten Text ganz kurz an. Wir werden immer wieder auch darauf zurückkommen, Markus 9, da sagt Jesus einmal, wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Die letzten Worte, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht, sind ein Zitat aus dem Propheten Jesaja 66, Vers 24. Damit endet das Buch Jesaja im Alten Testament. Also, das ist das Erste. Wenn wir fragen, was sollen wir von der Hölle halten? Das ist heute Morgen unser Thema. Was sollen wir von der Hölle halten? Dann ist das Erste, was wir festhalten müssen, Jesus verwendet den Begriff Hölle. Jesus verwendet ihn. Vor allem Jesus. Das griechische Wort dafür ist Gehenna. Das kommt 12-mal vor im Neuen Testament, davon 11-mal in den Evangelien. Das ist die klassische Metapher, das klassische Bild für die reale, für die wirkliche Hölle. Darüber hinaus hat unser Herr noch andere Begriffe benutzt, mit denen er über Gottes Gericht und die Verlorenheit des Menschen sprach. 4-mal hat er vom Hades gesprochen, dem Totenreich, 15-mal vom Feuer als Hinweis auf das Gericht Gottes, 7-mal warnt der Herr Jesus vom Weinen und Zähneknirschen, das in der Hölle sein wird, 3-mal kommt in seinen Reden der Ausdruck äußere Finsternis vor, 17-mal spricht er vom letzten Gericht oder vom Tag des Gerichts. Wen das interessiert, dem kann ich alle Stellen hinterher zur Verfügung stellen, alle Bibelstellen, die das betrifft. An 4 Stellen warnt er davor, dass man in Ewigkeit keine Vergebung Gottes haben kann. 2-mal kündigt er an, dass er zu Menschen dann am Ende sagen wird, weichet von mir, ich habe euch nie gekannt. 30-mal verwendet der Herr als Andeutung auf das kommende Gericht den Begriff Wehe. 3-mal bezeichnet er die Vollstreckung des Gerichts als Gefängnis und je 1-mal kommen die Begriffe Verderben, ewige Strafe, Verdammnis, Qualen und Pein und Verlorengehen vor. Das ist ein deutlicher Befund und man erschrickt etwas, wenn man das so in der vollen Wucht im Neuen Testament findet. Der Hauptbegriff aber ist Hölle. So sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und da steht jeweils Gehenna. Und was meint Jesus mit Gehenna? Das Wort stammt von dem Hinnomtal in Jerusalem. Dieses Hinnomtal hatte eine grauenvolle Geschichte. Das muss man wissen, es lag jenseits der Stadtmauer Jerusalems auf der Südostseite des Tempelbergs. Hier hatten, und das passt wieder in unsere Königsgeschichte hinein, hier hatten die jüdischen Könige Ahas und Manasse zur Zeit von Jesaja dem Moloch, dem Götzen der Ammoniter, Menschenopfer dargebracht. Eine grauenvolle Praxis. In diesem Tal und erst unter dem späteren König Josia wurden diese Gräuel dann eingestellt, aber dieses Tal blieb als Gräuelstätte in Erinnerung. In späterer Zeit wurden dort noch die Leichen von Kriminellen verbrannt, wie wir aus einigen Quellen wissen. Und Jeremia, der Prophet, zieht dieses grauenhafte Tal nun als Illustration für das Zorngericht Gottes heran. Er sagt, sie haben die Höhen des Tophet, damit ist diese Gräuelstelle gemeint, gebaut, das im Tal des Sohnes Hinnoms ist, daher Hinnomtal, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen, also Menschenopfer für den Moloch zu bringen. Und darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da man nicht mehr Tophet noch Tal des Sohnes Hinnom, sondern Würgetal sagen wird. Und die Leichname dieses Volkes werden dem Gevögel des Himmels und den Tieren der Erde zur Speise sein, und niemand wird sie wegscheuchen. Das ist eine drastische Gerichtsankündigung. Dieses Tal, in dem so viel Gottlosigkeit praktiziert wurde, wird zum Ort des Gerichtes Gottes werden. Und im Judentum waren nun die Städte so, wir würden sagen, so konnotiert, damit war sie verbunden. Sie wurde zum Inbegriff für das ewige Zorngericht Gottes. Andere jüdische Schreiber übernahmen dieses Tal Gehinnom als Ort der ewigen göttlichen Gerichtsvollstreckung und so bürgerte sich im Judentum dieser Begriff einfach ein. Gehinnom als Bezeichnung jenes Ortes, jener Dimension, die wir in unserer Sprache Hölle nennen. Und aus dem hebräischen Gehinnom wurde dann im neutestamentlichen Griechisch eben Gehenna. Und das ist das Wort, das der Herr Jesus für Hölle benutzt. So kennen wir die Sprachgeschichte, etwa hier in Markus 9, in jenen Versen 43 bis 48, die ich Ihnen vorgelesen hatte, wo Jesus dann auch aus dem Schlussvers des Jesaja-Buches zitiert. Also, die Hölle ist das ewige Gericht, sagt Jesus hier, das schon Jesaja angekündigt hat. Deswegen auch das Jesaja-Zitat in Vers 48, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Die Hölle ist das ewige Gericht, das bereits Jesaja prophezeite. Und das Judentum zur Zeit Jesu verband mit dem Begriff drei Aspekte. Die Hölle ist der Ort der Bestrafung, der die Schuldigen nach dem Gericht erwartet. Nicht der Ort der Läuterung. Nicht so die Vorstellung des Fegefeuers, da werden sie nochmal geläutert und dann sind sie reif für den Himmel. Sondern die Hölle ist der Ort der Bestrafung. Die Situation dort wird mit den Bildern von Feuer und Finsternis und Zähneklappen beschrieben. Und diese Hölle ist entweder ein Ort der Auslöschung oder ein Ort nie endender Pein und Qual. Und Jesus nimmt diesen Begriff dann auf, benutzt ihn, und zwar in dem Sinne, wie auch seine Zeitgenossen ihn benutzt haben. Das ist sehr auffällig. In anderen Fällen hat unser Herr ja die zeitgenössischen Vorstellungen des Judentums bisweilen scharf kritisiert. Er hat nie das Alte Testament kritisiert. Er hat immer betont, das Alte Testament ist bis zur letzten Silbe Gottes Wort. Aber er hat andere jüdische Traditionen kritisiert, teilweise auch in den Antithesen der Bergpredigt. Ich aber sage euch, er hat zum Teil in Frage gestellt, was das Judentum seiner Zeit über Ehe, über Vergebung, über den Umgang mit dem Sabbat lehrte. Da hat er sich schon abgegrenzt von seinen Zeitgenossen. Er hat sich kritisch damit auseinandergesetzt, wie die Pharisäer die Menschen gegängelt haben. Dagegen hat Jesus sich deutlich abgesetzt. Aber beim Begriff Hölle macht er das nicht. Also wenn er das anders gesehen hätte, hätte Jesus das gesagt. Sondern er verwendet diesen Begriff ganz normal, in dem Sinne, wie er damals auch von seinen Zeitgenossen verstanden wurde. Hölle also als Ort der Bestrafung, nicht der Läuterung. Der Ort, der die Schuldigen nach dem Gericht erwartet. Beschreibung der Situation mit Feuer, Finsternis und Wehklagen, auch mit ganz emotionalen Begriffen teilweise besetzt. Und bei Jesus ist dieser Ort dann ein Ort nicht der Auslöschung, sondern nie endender Pein. Nie endender Pein. Das ist kein theoretisches Thema, weil es immer um Menschen geht. Verstehen Sie, es geht immer um Menschen. Und jeder von uns denkt dann an bestimmte Menschen. Und kann es nicht ertragen, sich vorzustellen, dass sie auf ewig verloren gehen würden. Das ist schwer. Und jemand, der gewissermaßen das Gegenbuch zu Bell geschrieben hat, ein amerikanischer Pastor, Francis Chan, zusammen mit dem Neutestamentler Preston Sprinkle. Francis Chan, und das ist in deutscher Übersetzung, erschien unter dem Titel Hölle Leid. Hölle Leid. Was Gott über die Hölle sagt und was wir daraus gemacht haben. Sehr empfehlenswert, dieses Buch von Francis Chan. Und er berichtet da an einer Stelle, wie er das Manuskript überarbeitet hätte. Und wie ihm nochmal aufgegangen sei, wie sehr dieses Thema ans Herz greift. Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich in einer belebten Starbucks-Filiale, also in einem Café. Und wenn ich von meinem Monitor aufblicke, er hat sich da wahrscheinlich mit einer Tasse Kaffee und seinem Laptop irgendwo hingesetzt, kann sich vorstellen, sehe ich, dass ich von durstigen Kunden umgeben bin, die zum Tresen eilen, um sich mit Latte Macchiato, Eistee oder Chocolata Mocca zu versorgen. Sie sind glücklich, genießen das Leben, plaudern, schicken natürlich SMS. Zwei Mütter wirken, als kämen sie direkt vom Joggen, sie setzen sich neben mich, tauschen sich aus über das, was sie gerade beschäftigt. Dann das Mädchen ganz hinten in der Schlange sieht traurig aus. Ich frage mich, was ihr wohl zugestoßen sein mag. Und was ist mit den Angestellten? Freude, Gelächter, leise Lounge-Musik, SMS, Gespräche, Flirts, Freundschaften, Depressionen und die Hoffnung, eines Tages davon frei zu sein. Das ist das Leben. An diesem Ort brummt das Leben. Ich sitze hier und lese mein Manuskript, also das Manuskript zu diesem Buch über die Hölle, Absatz für Absatz. Und jeder einzelne Absatz vermittelt die Botschaft, dass einige dieser Menschen zur Hölle fahren werden. Mir wird schlecht, wenn ich das sage, und ich kann gar nicht in Worte fassen, welchen inneren Konflikt ich gerade in mir verspüre. Im Umkreis von 3 Metern sitzen mindestens ein Dutzend Leute, die eines Tages die Qualen erdulden müssen, mit denen ich mich gerade gedanklich in meinem Buch auseinandersetze. Sollte ich mein Buchprojekt aufgeben und lieber eine Beziehung zu ihm aufbauen, um ihn von Gott zu erzählen? Wie kann ich diese Worte glauben und noch untätig hier sitzen? Ich weiß, dass einige von Ihnen, sagt er seinen Lesern, den gleichen inneren Konflikt austragen. Wenn Sie diese Zeilen lesen oder hören, sitzen möglicherweise einige von Ihnen entfernt, einige Meter von Ihnen entfernt, einige Personen, die auch in der Hölle enden werden. Sich diesen Textabschnitten und diesen schweren Fragen zu stellen, kann ein erschütternder Prozess sein. Es geht nicht um Dogmatik, sondern es geht um menschliche Schicksale. Und wenn Sie dieses Buch lesen, was die Bibel über die Hölle sagt, dann ist das nicht bloß eine akademische Übung. Die sehr reale Lehre Jesu muss Sie ernüchtern. Sie müssen zulassen, dass Jesu Worte ihren Lebensstil zurechtdrücken und die Art, wie sie den Menschen um sie herum begegnen, ändern wird. Damit drückt Chan sehr gut aus, wie sehr uns dieses Thema an die Nieren geht und wie es nach unseren Herzen greift. Und darum ist es nur zu verständlich, was wir als zweite Beobachtung festhalten müssen. Erste Beobachtung, Jesus verwendet den Begriff Hölle. Zweite Beobachtung, Menschen verharmlosen die Hölle. Menschen verharmlosen die Hölle. Zum Beispiel durch Leugnung und Verspottung. Ja, der englische Literat George Bernard Shaw hat gesagt, das könnte man auch fast auf unseren ohne Heizung funktionierenden Raum heute übertragen, das Klima ist im Himmel sicher angenehmer, die Gesellschaft in der Hölle ist aber bestimmt interessanter. Das Klima ist im Himmel sicher angenehmer, die Gesellschaft, damit meint er das Bild der Feuersglut gewissermaßen, die Gesellschaft in der Hölle ist aber bestimmt interessanter. Und damit meint er, dass die Leute, die in den Himmel kommen, eigentlich langweilig sind. So langweilige Frömmler, mit denen man sich nichts zu sagen hat. Und die richtigen Typen, die landen in der Hölle. Es gibt diese berühmte göttliche Komödie des mittelalterlichen Dichters Dante, in der er beschreibt die Hölle durch 9 zunehmend grauenhafte Kreise, die bis ins Innerste gewissermaßen der Hölle dann vordringen. Und dieser innerste Höllenkreis, was er da schreibt, was Dante dort schreibt im Mittelalter, das gehört zu den grausigsten Fantasien der Weltliteratur. Es drängt sich der Verdacht auf, Dante will zeigen, das ist absurd. Ich glaube nicht, dass Dante vor der Hölle warnen will. sondern er will die Hölle ad absurdum führen und sie damit letztlich verharmlosen. Menschen verharmlosen die Hölle. Durch Leugnung, durch Verspottung. Menschen verharmlosen die Hölle auch durch die Lehre der Allversöhnung, dass sie sagen, am Ende ist die Hölle leer. Es werden alle irgendwie zu Gott kommen, so hat es der Kirchenvater Origenes um 200 nach Christus verbreitet. Das ist damals als Irrlehre gekennzeichnet worden und das ist dann auch verschwunden, diese Lehre. Aber im 19. Jahrhundert wurde das wieder ausgegraben. Im 20. Jahrhundert war wahrscheinlich einer der berühmtesten Vertreter einer ja, gemäßigten Allversöhnungslehre, aber eben doch Allversöhnungslehre, obwohl er das nie ganz zugegeben hat, der berühmte Theologe Karl Barth. Und Anselm Grün, der katholische Pater, der spekuliert in seinem Buch, wenn ich in Gott hineinhorche, ich frage mich, wie er das macht, wenn ich in Gott hineinhorche, heißt das Buch, da sagt er, ja, wir dürfen hoffen, dass die Hölle leer ist. Die Hölle sei nämlich nur die Selbstverschließung der Menschen und die würde irgendwann von Gottes Liebe immer überwunden. Denkt Anselm Grün. Und Rob Bell, das hatten wir schon gehört, vertritt den Glauben, dass sich, Zitat, ausreichend Zeit vorausgesetzt, jeder Gott zuwenden und sich in dem Frieden Gottes wiederfinden kann. Die Liebe Gottes bringt jedes noch so harte Herz zum Schmelzen, schreibt Bell, und selbst die verdorbensten Sünder werden letztlich ihren Widerstand aufgeben und zu Gott zurückkehren. Ich möchte das gern glauben. Ich wäre froh, wenn ich davon ausgehen könnte. Es würde uns manches leichter machen. Aber die Bibel gibt uns darauf keinen Hinweis. Menschen verharmlosen die Hölle. Durch Leugnung, durch Verspottung, durch die Lehre der Allversöhnung oder auch durch die Allegorisierung, durch die Verbildlichung der Hölle. Dass man die Hölle nimmt als eine Metapher, als ein Bild für ein diesseitiges Geschehen. Das geschieht öfter, als wir denken. Der Kölner Erzbischof Kardinal Meißner hat nach den Terroranschlägen vom 11. September damals gesagt, Zitat, wir haben uns angewöhnt, nicht mehr an die Hölle zu glauben. Nun bekommen wir eine bittere Lektion, dass es die Hölle in unserer Mitte gibt. Also 9-11 als Hölle. 9-11 war grauenvoll. Aber 9-11 ist ein innerweltliches Geschehen. Das ist noch nicht die Hölle. Oder der Vertreter des positiven Denkens, Robert Schuller, hat gesagt, die Hölle ist der Verlust des Stolzes. Also das ist die Hölle, wenn sie ihr Selbstwertgefühl und ihren Stolz verloren haben. Das ist die Hölle. Oder oft werden schlimme Notlagen beschrieben und gesagt, das war die Hölle. Geiseln berichten, wie sie bei ihren Peinigern die Hölle durchlebt haben. Schmerzen werden als höllisch beschrieben. Auch seelisches Leid wie Mobbing oder eine unglückliche Ehe werden als Hölle bezeichnet. Und der UNO-Generalsekretär Kofi Annan hat die Aufgabe der UNO einmal so beschrieben. Er hat gesagt, zwar können die Vereinten Nationen die Menschheit nicht in den Himmel auf Erden bringen, aber sie müssen die Menschheit vor der Hölle retten. Wenn man die UNO, die Menschheit vor der Hölle retten könnte, dann hätte sich das ganze Geld, was dahin gegeben wurde, wirklich gelohnt. Andere sprechen von ganz grauenvollen historischen Einschnitten als von der Hölle. Die Hölle von Stalingrad, die Hölle von Auschwitz. Und doch ist all diese Verbildlichung, Allegorisierung der Hölle letztlich immer eine Verharmlosung. Weil sie den Anschein erweckt, damit ist es dann auch gewesen. Es kommt nichts Schlimmeres. Es kommt nicht das Gericht Gottes. Das war unser zweiter Punkt. Jesus aber verdeutlicht etwas anderes. Und damit kommen wir zum dritten. Jesus verdeutlicht die Gefahr der Hölle. Also Punkt 1, Jesus verwendet den Begriff Hölle. Punkt 2, Menschen verharmlosen die Hölle. Und Punkt 3 jetzt, Jesus verdeutlicht die Gefahr der Hölle. Und Jesus macht das an folgenden Aspekten deutlich. Zunächst mal sagt unser Herr, Hölle bedeutet Qual. Hölle bedeutet Qual. Und wir erschrecken, wenn wir das lesen. Weil hier ja derselbe Jesus Christus spricht, der unser Leben retten will, der sein eigenes Leben geopfert hat, der für uns gestorben ist, um uns davor zu bewahren, der alles gegeben hat, der unheimlich viele Qualen erlitten hat. Und er sagt das, Hölle bedeutet Qual und der Sinn der Hölle ist eben die Bestrafung der Sünde. Matthäus 23, 33, wie wollt ihr Gottes Gericht und der Hölle entrinnen? Gottes Gericht und der Hölle, wie wollt ihr dem entrinnen? Oder wenn wir in Matthäus 25 das nachlesen, wo Jesus sagt, wenn aber der Sohn des Menschen, das ist eine Bezeichnung für Jesus, in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und dann mündet das in jene Verse, die Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel haben, Vers 41, dann wird er von denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also Gericht über die Sünde. In Offenbarung 20, den Text haben Sie ebenfalls vorliegen, wird die Hölle einmal bezeichnet als eine niemals endende Strafe für den Teufel. Das Bild, das unser Herr hier verwendet, ist der feurige Pfuhl. Und es wird dann in Vers 15 gesagt, dass in eben diesen feurigen Pfuhl auch alle die hineinkommen, die nicht im Buch des Lebens geschrieben waren. Vers 15. Und wenn jemand, Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Im Buch des Lebens stehen die, die an Jesus Christus glauben, die in ihm ihren Retter und Erlöser angerufen haben. Und dann dieses Bild vom Feuer, ne? Markus 9. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und in Vers 44 dann in das Feuer, das nie verlöscht. Oder Matthäus 25, Vers 41, in das ewige Feuer. Man hat sich gefragt, ob das Feuer wörtlich zu verstehen ist oder ob das eher ein Bild für die schreckliche Realität ist. Man kann das nicht mit letzter Sicherheit sagen. Manches spricht dafür, dass Feuer hier als Bild gemeint ist. Als Bild für eine schreckliche Realität, die die Bibel dann nicht weiter beschreibt. Denn die Bibel verwendet Feuer auch sonst gern als Bild. Jesus sagt etwa in Lukas 12, 49, ich bin auf die Erde gekommen, um ein Feuer zu entfachen. Und damit meint er das Feuer des Evangeliums, dass Menschen die rettende Wahrheit von Christus hören. Oder in Offenbarung 1, Vers 14 heißt es, Jesus hat Augen wie Feuerflammen. Da wird das Feuer als ein Bild verwendet. Oder Paulus sagt einmal, dass unsere unzureichenden Werke beim Gericht dem Feuer übergeben werden. Also Feuer kann durchaus als Bild verwendet werden in der Bibel. Und es ist auch interessant, wie Jesus das Bild vom Feuer mit dem der Finsternis vermischt. Hölle ist Feuer, Hölle ist Finsternis. Zwei Bilder, die unterschiedliche Aspekte deutlich machen. Und dann diese Rede vom Zähneklappen, Schmerz, Verzweiflung, Finsternis, Trennung von Gott. Die Würmer stehen für die Vernichtung, aber auch für die Dauer, für das Nichtenden jener Strafe und Qual. Also fassen wir zusammen, die Hölle, das ist ein realer Ort der Bestrafung und des Gerichts. Und wie das im Einzelnen geschehen wird, das bleibt uns noch verborgen. Jesus warnt uns vor der Hölle. Also Jesus verdeutlicht die Gefahr der Hölle. Hölle bedeutet Qual. Und dann ein weiteres, Hölle dauert ewig. Hölle dauert ewig. Das sehen Sie in Markus 9, 44, in das Feuer, das nie verlöscht. Oder Offenbarung 20, Vers 10, von Ewigkeit zu Ewigkeit dauert dieses. Oder Matthäus 25, da es in Vers 41 vom ewigen Feuer bereit ist. Vom ewigen Feuer die Rede, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und dann steht in Vers 46, die einen gehen zur ewigen Strafe, wie die anderen in das ewige Leben. Also wer davon ausgeht, dass das ewige Leben ewig ist, der muss nach diesem Vers auch davon ausgehen, dass die ewige Strafe ewig ist. Das sind sehr ernste Worte. Man hat versucht, diesen Ernst ein wenig abzumildern. Also Rob Bell zum Beispiel will diesen Begriff aus Matthäus 25, ewige Strafe, umwidmen in die Formulierung Zeitraum des Beschneidens. Also nicht ewige Strafe, sondern Zeitraum des Beschneidens. Also die Sünder werden korrigiert, sie werden beschnitten und dadurch gewissermaßen nachträglich noch für den Himmel präpariert, dass sie dann doch irgendwie noch reinpassen in den Himmel. Aber das Wort, was da für Strafe steht in Matthäus 24, Kolasis, das bedeutet im Neuen Testament immer, wenn es auch sonst noch auftaucht, Strafe. Das kann man nicht hier als Beschneiden übersetzen. Auch in der jüdischen Umwelt bedeutet Kolasis Strafe. Und das wird ja auch über den Teufel gesagt, dass der Ort, der für ihn bestimmt ist, ein ewiger Ort ist. Und wenn die verlorenen Menschen an denselben Ort kommen, muss das für diesen Ort eben auch gelten. Also die Gehenna, die Hölle, ist kein Erziehungsprojekt, kein Läuterungsprojekt, kein Fegefeuer, sondern eben der Strafort. Und das Adjektiv, das hier steht, Aionios, das ist am besten übersetzt mit immerwährend, immerwährende Strafe. Ganz oft hat das Wort gerade diese Bedeutung, niemals endender Zeitraum, immerwährend. Wenn dieses Adjektiv im Neuen Testament vorkommt, hat es meistens stärker den zeitlichen Aspekt als den qualitativen. Doch das deutet darauf hin, es geht hier darum, dass es um eine ewig andauernde, immerwährende Situation in der Hölle geht, die Jesus hier beschreibt. Und wir müssen wissen, der Jesus, der dies sagt, ist derselbe Jesus, der in Jerusalem weint. Das können Sie in Lukas 19 nachlesen, ab Vers 41, wo Jesus immer deutlich macht, ich habe euch gesucht, ich habe euch gerufen, kehrt doch um, lauft doch nicht in euer Verderben. Oder wie wir letzten Sonntag diesen Ruf Gottes aus Hesekiel 33 gehört haben. Gott will nicht, dass der Sünder verloren geht. Gott will, dass er umkehrt. Niemand wäre glücklicher als Gott, wenn die Hölle leer wäre. Deswegen ruft Gott den Sünder, deswegen konfrontiert er uns ja auch so stark und klar mit dieser Realität der Hölle. Und Paulus hat das so deutlich gesagt, als er darüber geschrieben hat, dass die Mehrheit seiner Landsleute sich dem Evangelium verweigert, sich Jesus verweigert. Da hat Paulus in Römer 9 diese bewegenden Sätze geschrieben. Ich habe große Traurigkeit um meine Volksgenossen, unablässigen Schmerz in meinem Herzen. Ich wünschte lieber selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, für meine Verwandten nach der Herkunft. Also Paulus sagt, ich würde lieber selber verdammt werden, als dass sie verloren gehen. So hat er sie geliebt. So hat er um sie gerungen. So hat er für sie gefürchtet, dass sie in die Hölle kommen werden. Und genauso hat der Jesus Christus das gesagt. Ich möchte nicht, dass ihr verloren geht. Kehrt doch um. Lasst euch doch retten. Ich habe doch alles für euch getan. Ich habe doch die Schuld bezahlt am Kreuz. Ich rufe euch doch. Ihr hört mich doch. Kehrt doch um. Und schließlich das Nächste, die Hölle ist ein Ort der Qual, die Hölle dauert ewig. Und die Hölle ist das C, die Hölle ist eine Einbahnstraße. Die Hölle ist eine Einbahnstraße, es gibt keine zweite Chance. Jemand hat mal gesagt, die Hölle hat nur einen Eingang und keinen Ausgang. Hebräer 9, Vers 27 sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Hebräer 9, Vers 27. Und denken Sie an das Gleichnis, das unser Herr in Matthäus 25 erzählt hat, von den 5 Törichten und von den klugen Jungfrauen. Und wo es dann in Vers 12 und 13 heißt, Matthäus 25, als die Jungfrauen, die dann Jesus nicht gefolgt sind, kommen und zu spät kommen und nachträglich kommen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Was antwortet Jesus dann? Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, fügt der Herr hinzu, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Verpasst nicht die Chance, spielt nicht mit eurem Leben. Verharmlost nicht die Hölle. Lauft nicht einfach blind in euer Ende hinein, sondern greift doch nach dem Rettungsseil, das ich euch entgegenhalte. Und dann ein letzter Hinweis, den Jesus auf die Hölle gibt. Also Hölle bedeutet Qual, Hölle dauert ewig, Hölle ist eine Einbahnstraße und Hölle beginnt bereits im Totenreich. Der Verstorbene kommt ins Totenreich. Das Totenreich ist gewissermaßen das Vorzimmer der Hölle. Schon im Alten Testament wird deutlich gesagt, Sheol, der Totenort, ist nicht Endstation. Sheol, das Totenreich, ist nicht ein Ort der ewigen Ruhe, sondern Sheol heißt abwarten auf die Auferstehung. Und zwar sowohl die Geretteten als auch die Verlorenen. Und die neutestamentliche Übersetzung von Scheol ist Hades, Totenreich. Und das ist auch der Ort, in dem sich der Reiche und Lazarus befinden. Sie sind im Totenreich. Das ist in der Luther-Übersetzung nicht ganz korrekt. In Vers 23, Lukas 16, Vers 23, da heißt es, und als er, hat Luther übersetzt, als er in der Hölle seine Augen erhob. Das steht aber wörtlich, als er im Totenreich seine Augen erhob. Nicht Gehenna, sondern Hades steht dort. Also das ist dieser Zwischenzustand. Und der Reiche ist auch nicht dort, weil er reich war, und der Arme auf der anderen Seite, weil er arm war, sondern der Zusammenhang macht deutlich, der eine hat an Jesus geglaubt und der andere nicht. Das war ihr Problem. Und mit dem Scheol lehrt schon das Alte Testament also ganz klar, dass der Tod nicht das Ende der Existenz ist, sondern dass es ein ewiges Danach gibt. Und dass es eine Auferstehung aus dem Scheol heraus gibt. In Psalm 49, Vers 16, da weiß das der Psalmbeter, weil Gott ihm das offenbart hat. Da heißt es, Psalm 49, Vers 13 zunächst, der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Herdenweise sinken sie ins Totenreich. Aber dann Psalm 49, Vers 16, aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Scheols erlösen. Er wird mich aus der Gewalt des Totenreichs herausholen, denn er wird mich aufnehmen. Das ist Gewissheit der Auferstehung und Gewissheit des ewigen Lebens schon im Alten Testament. Die Erlösten werden auferstehen, aber auch die Unerlösten werden auferstehen. Auch sie werden sich nicht gewissermaßen im Scheol auf ewig vor Gott verstecken können, sondern sie werden heraufgeholt und werden Gottes ewigem Gericht ausgesetzt. Und das schreibt Daniel 12, Vers 2. Daniel 12, Vers 2, der Prophet, er spricht über diesen doppelten Ausgang. Er sagt, die im Land des Staubes, das ist ein Bild für Scheol, die im Scheol, könnte man auch sagen, schlafen, werden aufwachen. Die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande und zu ewigem Abscheu. Es wird diesen doppelten Ausgang der Geschichte geben. Es wird diese zweifache Auferstehung aus dem Scheol herausgeben und aus dem Hades herausgeben. Und genau diese Systematik setzt Jesus beim Lazarus-Gleichnis voraus. Vielleicht war es ein Gleichnis, vielleicht war es sogar ein Bericht, weil da ein persönlicher Name steht. Und bei Gleichnissen stehen normalerweise nicht persönliche Namen. Also es ist möglicherweise sogar ein Bericht, aber auch wenn es ein Gleichnis ist, ist die Aussage genauso klar. Die befinden sich im Totenreich, im Hades, nicht in der Gehenna, nicht in der Hölle. Also Vers 23 muss mit Totenreich übersetzt werden. Ich sage es nochmal. Und die Gottlosen sind dort an einem anderen Ort als die Gläubigen. Wir haben gesehen in Lukas 16, Vers 24, dass der Verlorene in diesem Totenreich was leidet? Pein, Qual, ich leide Pein in dieser Flamme. Und aus diesem Totenreich heraus wird er auferstehen zum letzten Gericht und dann auf ewig in der Hölle sein. Das ist die biblische Perspektive. Und auch der Gläubige befindet sich in einer Art Zwischenstadium, wo er auf die Auferstehung des Leibes wartet. Aber er ist schon jetzt geborgen. Und deswegen verwendet Jesus hier diese Formulierung, er ist schon jetzt in Abrahams Schoß. Er ist bewahrt. Er ist geborgen. Er ist jetzt im Paradies. Und er wird einmal, wenn der Herr wiederkommt, auferstehen aus diesem Paradies heraus. Dann wird er den Auferstehungsleib bekommen, wie Jesus ihn hatte und hat. Und wird dann für ewig bei Gott sein, im Himmel. Und deswegen wusste Paulus, wenn ich jetzt morgen sterbe, wenn ich in 5 Minuten sterbe, dann geht's in den Hades. Aber da ist Jesus schon. Das ist nicht der ewige Schlaf. Das ist nicht totales Unbewusstsein, bis dann mal am Ende die Auferstehung kommt, sondern ich werde bei ihm sein. Deswegen konnte Paulus das so herrlich schreiben in Philipper 1, Vers 23. Ich habe Lust, jetzt schon abzuscheiden, um bei Christus zu sein, sagt er. Oder in 2. Korinther 5, Vers 8, auch so eine großartige Stelle, wo er sagt, wir werden, wenn wir dann sterben, daheim sein bei dem Herrn. 2. Korinther 5, Vers 8. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern, um daheim zu sein bei dem Herrn. Wenn du zu Jesus gehörst und wenn du morgen stirbst, dann wirst du bei Jesus sein. Wirst du nicht in irgendeinem finsteren Loch auf die Auferstehung warten, sondern du wirst bei ihm aufwachen. Er wird dich in Empfang nehmen und es wird alles Leid vorbei sein. Deswegen konnte Jesus auch dem Verbrecher am Kreuz, der sich zu ihm bekehrt hat, zusagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute wirst du mit mir im Hades sein. Noch heute wirst du geborgen sein. Noch heute wirst du in Abrahams Schoß sein. Noch heute wirst du sozusagen im Vorzimmer des Himmels dich deiner Rettung freuen können. Und deswegen hat es der bayerische Bischof Betzel so gesagt. Er hat gesagt, wenn sie dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist vorüber, dann wird er dir dort das Paradies aufschließen und sagen, du bist daheim. Sie werden dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist aus. Aber er, Jesus, er wird dir dort das Paradies aufschließen und er wird dir sagen, du bist daheim. Endlich angekommen. Und darum müssen wir ganz klar sehen, der Tod ist nicht der große Gleichmacher, sondern der Tod ist der große Zweiteiler. Himmel oder Hölle? Im Totenreich warten auf die Auferstehung zum Gericht oder warten auf die Auferstehung zur Herrlichkeit und zum ewigen Leben. Und schon im Totenreich, schon unmittelbar im Moment unseres Todes, wird die unterschiedliche Qualität der einen wie der anderen Seite uns sofort klar sein. Fassen wir zusammen. Jesus verwendet den Begriff Hölle, Menschen, und das ist völlig verständlich, das ist menschlich völlig verständlich. Menschen verharmlosen die Hölle, weil man das einfach nicht denken und nicht aushalten kann. Aber Jesus, und das ist das Dritte, verdeutlicht die Gefahr der Hölle. Hölle bedeutet Qual, Hölle dauert ewig, Hölle ist eine Einbahnstraße und die Hölle beginnt bereits im Totenreich, dem Vorzimmer der Hölle. Wir sind erschüttert, wenn wir das hören. Wir können das nicht einfach so locker als eine weitere Wahrheit mal über den Tisch schieben. Und wir denken an die Menschen und wir denken besonders an die Menschen, die schon gestorben sind. Aber wir sollten viel mehr noch an die denken, die noch leben, für die wir noch beten können, denen wir noch das Evangelium sagen können, die wir noch mit Jesus bekannt machen können. Und wir sollten nicht einfach stumm unsere eigene Errettung genießen, wenn wir zu Jesus gehören, sondern wir sollten mit Hingabe, mit Leidenschaft, mit echter Liebe, mit Einfühlungsvermögen und mit Ernst um Menschen ringen. Gott will uns helfen. Gott will uns helfen, mit dieser Wahrheit klarzukommen. Gott will uns helfen, im Licht dieser Wahrheit ganz getrost zu leben. Und ich darf an dieser Stelle noch einmal Francis Chan lesen, der als Bilanz es so formuliert hat: Wir dienen einem Gott, dessen Wege unerklärlich sind, dessen Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Letzten Endes sollten uns die Gedanken Gottes zur Freude führen, denn genau diese Gedanken waren es, die auch das Kreuz ersannen, nämlich den Ort, an dem sich Gerechtigkeit und Zorn Gottes küssen, also an dem Gott für Gerechtigkeit sorgt, durch Jesus, durch das Opfer von Jesus, und uns dann die Gnade schenkt. Und dann fährt Chan fort: Wäre es Ihnen eingefallen, fehlerhafte Menschen von ihrer Schuld zu erretten, indem Sie Ihren Sohn auf die Erde sandten, damit er dort menschliche Gestalt annehme? Wäre das Ihnen eingefallen? Wäre es Ihnen eingefallen, die Schöpfung durch den Schoß einer jungen jüdischen Frau selbst zu betreten und in einer Krippe zu liegen? Hätten Sie zugelassen, dass Ihre eigenen Geschöpfe Ihren Sohn foltern, sein Fleisch mit Geißeln zerreißen und Nägel durch seine Hände und Füße treiben? Hätten Sie das zugelassen? Ich bin fast sicher, dass ich das nicht getan hätte, wenn ich Gott gewesen wäre. Und jetzt bin ich froh, dass Gott andere Gedanken hat als ich. Es ist unglaublich arrogant, sich auszusuchen, welche uns unverständliche Wahrheit der Bibel wir akzeptieren wollen und welche nicht. Zitat Ende. Wir haben diese eine Informationsquelle Gottes. Das ist eine Einheit. Und diese eine Informationsquelle berichtet uns über den Himmel genauso wie über die Hölle. Über die Rettung genauso wie über die Verlorenheit. Und wir müssen es ernst nehmen, wenn wir uns nicht selber täuschen wollen. Und Gott diskutiert mit uns nicht über seine Gerechtigkeit. Aber er liebt uns von ganzem Herzen. Er diskutiert mit uns nicht. Er muss sich für uns auch nicht rechtfertigen. Wir verstehen seine Gedanken sowieso nur begrenzt. Aber er tut etwas. Er hat's schon längst getan. Er hat's doch schon längst getan. Er hat selbst die Strafe für unsere Schuld getragen. Er hat's doch schon gemacht. Er hat doch seine Liebe schon bewiesen. Und er hat uns seinen Retter geschickt. Und seitdem ringt dieser lebendige Gott, indem er seinen Menschen hinterherläuft. Johannes Busch hat gesagt, unser Gott ist ein laufender Gott. Er läuft den Menschen hinterher. Er sagt, ich will nicht, dass ihr verloren geht. Kehrt doch um. Glaubt mir doch. Lasst euch retten von der Hölle. Und darum dürfen wir das als letzten Punkt auch festhalten. Jesus verspricht die Rettung vor der Hölle. Das ist der vierte Punkt. Drei war Jesus verdeutlicht die Gefahr der Hölle. Aber der vierte Punkt ist, Jesus verspricht die Rettung vor der Hölle, nicht aus der Hölle. Vor der Hölle. Und vor der Hölle, das bedeutet zweierlei. Einmal, er rettet uns vor der Hölle, er rettet uns vor dem Schicksal der Hölle. Und vor der Hölle bedeutet zum anderen, er rettet uns, bevor wir in die Hölle kommen. Wenn wir gerettet werden wollen, müssen wir gerettet werden, bevor wir in die Hölle kommen. Also Gott rettet uns in diesem zweifachen Sinne vor der Hölle, vor dem Schicksal der Hölle und bevor wir in die Hölle kommen. Jesus hat einmal gesagt, ich habe den Schlüssel, Offenbarung 1, des Totenreiches und des Todes. Ich habe den Schlüssel, sagt Jesus. Und ich kann dich rauslassen. Und ich will dich rauslassen. Und ich will dich retten. Und ich habe die Vollmacht dazu. Ja, der eine Gott ist der Gott voller Liebe. Es gibt eine bewegende Veröffentlichung von Paul Humburg in seinen unveröffentlichten Erläuterungen zum Heidelberger Katechismus. Da berichtet Paul Humburg einmal, wie er in Gedanken sich das jüngste Gericht vorgestellt habe. Und da hat Jesus zu denen zu seiner Rechten gerufen, kommt her, ihr Gesegneten. Und sie traten zu ihm und gingen ein in ihr himmlisches Erbe. Und dann wandte Jesus sich majestätisch um und hob die andere Hand auf und sagte zu denen zu seiner Linken, geht hin, ihr Verfluchten. Da flohen die Verdammten von seinem Richterwort getroffen in die äußerste Finsternis. Aber drei von ihnen, so stellt Humburg sich das vor, drei von ihnen blieben noch einen Augenblick gebannt vor Entsetzen stehen, ehe sie verzweifelt dahinfuhren. Und ich hörte sie sagen, jeder zu dem anderen, hast du die Hand gesehen? Auch die linke Hand? Auch die Hand, die in die Verdammnis weist, ist durchbohrt. Sie verstehen, was Humburg damit sagen will. Auch die linke Hand, auch die Hand, die in die Verdammnis weist, ist durchbohrt. Auch sie hat er gerufen. Auch sie hat er geliebt. Auch für sie hat er alles gegeben und alles getan. Und auch die Hand, die die Verurteilten abweist, ist noch gezeichnet von der Liebe des Retters, der alles gegeben hat, um uns vor dieser Hölle zu bewahren. Ja, Jesus verspricht die Rettung vor der Hölle. Das ist das Letzte. Und hier liegt unsere Aufgabe als Gemeinde. Wir gehören einem Herrn, der die Rettung vor der Hölle verspricht. Er verspricht sie allen, die an ihn glauben. Und es ist unsere Aufgabe, dieses Versprechen bekannt zu machen in dieser Welt. Es ist unsere Aufgabe, dieses Versprechen Jesu bekannt zu machen in unserer Nachbarschaft. An unserem Arbeitsplatz, in unseren Hörsälen, dass Menschen erfahren, es gibt eine Rettung, es gibt eine Hilfe. Und Jesus hat nicht so oft über die Hölle gesprochen, damit wir die Hölle verschweigen. Er hat nicht so oft von dieser Realität gesprochen, damit wir sie unter den Tisch fallen lassen. Sondern er hat uns den Auftrag gegeben, Menschen liebevoll zum Himmel einzuladen. Aber dazu, damit der Ernst deutlich wird, damit deutlich wird, worum es geht, dürfen wir nicht verschweigen, dass es diese unausweichliche Alternative gibt. Entweder oder. Himmel oder Hölle. Er ruft uns zum Himmel. Und darum schließe ich mit jenem Indianer, der war Christ geworden. Und er brannte darauf, dem Missionar, als er ihn wieder sah, das zu erzählen und zu erklären. Da sagte, ich habe den Herrn gefunden. Komm, ich will es dir erklären, ich will es dir zeigen. Und dann nimmt er den Missionar mit zu einem brennenden Reisighaufen. Und man sieht, wie in diesem Reisighaufen ein Wurm ums Überleben kämpft. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass der Wurm erstickt, dass er getötet wird in diesen Flammen. Und der Indianer nimmt einen Stab, geht ganz dicht damit an den Wurm heran, sodass der Wurm sich um diesen Stab herum klammern kann und dann reißt er ihn raus aus den Flammen. Und der Indianer sagt, siehst du, so hat Gott es mit mir gemacht, so hat Jesus mich gerettet. Ich war verloren. Ich war gefangen in meiner Schuld. Ich wäre auf ewig verdammt gewesen, aber Jesus ist gekommen. Und er hat mir sein Evangelium, er hat mir seine Botschaft wie einen Stab hineingehalten in das Feuer meiner Schuld und Verlorenheit. Und ich habe mich an Jesus geklammert, an diesen Stab geklammert. Und er hat mich herausgerissen aus aller Not und Angst. Und jetzt gehöre ich ihm. Und jetzt weiß ich, meine Ewigkeit wird nicht die Hölle sein, sondern der Himmel. Sie dürfen froh und glücklich und dankbar sein, wenn Sie das auch von sich sagen können. Jesus ruft. Er ruft uns, solange wir leben. Und wenn wir diesen Ruf gehört haben, dann werden wir auch zu Rufern im Namen Jesu. Lasst euch retten. Denn Gott will nicht, dass Sünder verloren gehen, sondern in den Himmel kommen. Amen.